Wir sind durchschaut. Schon am Sonntag steht inzwischen fest, wie dieser Podcast am Montag ablaufen wird. Almo hat es uns geschrieben auf Twitter. Go Punkhurst, also ich fand es bestimmt ganz okay. DJ Dinkel, also Uli Dickmeier, schimpft über die defensiven Fehler. Und Flo Zenger beweist mit Zahlen, dass vermutlich beide recht haben. Ja, ungefähr so hatte ich es auch vor, Uli und Flo. Habt ihr noch zusätzliche Dinge, über die wir reden wollen? Im Vorgespräch?
Danke.
Nee. War's dann einen schönen, ja. Schönen Tag.
Ja, okay. Dann können wir unsere im Vorgespräch begonnene Unterhaltung über Lymphsysteme fortsetzen. Und der Rest der Welt hört sich Thomas Korell an, wie er pflichtschuldig noch unseren Sponsor vorstellt, die Sparkasse. Obwohl, vielleicht machen wir dann nach diesem kleinen Jingle doch noch ein bisschen was Überraschendes.
Ja, den Gerch müssen wir halt noch.
Den Gerch lesen wir noch.
Kommen wir nicht drum
rum. Ja, genau, den Gerch lesen wir noch vor. Also ihr hört KADEP, den Club-Podcast von nordbayern.de. Heute besonders kurz. Mein Name ist Fadi Kiblawi und mit mir noch ungefähr 7 Minuten lang verbunden sind Uli Dickmeier und Flo Zenger. Und ja, bis gleich.
KADEP, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
Eine kleine Zusatzrede will Uli Dickmeier dann doch noch halten. Er will nämlich auch noch über Nikola Dovedan schimpfen. Warum das denn jetzt schon wieder, Uli?
Ja, ist nicht der Einzige, über den ich mich aufregen könnte heute. Also da ist schon Potenzial da für die nächste Stunde.
Ich habe mich letzte Woche mit einem Clubfan unterhalten, Benny Wolf, der für die Stadtausgabe der Nürnberger Nachrichten und der Nürnberger Zeitung von seinem Leben ohne den Fußball, ohne die Stadien erzählen sollte. Der hat gesagt, er ärgert sich inzwischen nur noch sehr, sehr kurz über den ersten FC Nürnberg. Er schaut zwar jedes Spiel an, aber so nach einer Stunde hat er die Niederlage dann verarbeitet. Wie ist es bei euch? Der Club hat 1:3 in Düsseldorf verloren. Nach einem, wie ich fand, ganz okayen Spiel.
Aber die Abwehr.
Hast du wirklich Zahlen, Flo, die sowohl meine als auch Ullis Sichtweise bestätigen?
Ich kann es zumindest probieren. Also ich glaube, Ullis Sichtweise kann man allein über die bei uns so geschätzten Expected Goals machen, weil das Modell nämlich da einen Wert bei Düsseldorf von 3,68 ausgerechnet hat, was ja doch ziemlich hoch ist. Man sieht dann also auch, und das ist, glaube ich, das Entscheidendere, wenn man sich dann die Schusskarte anschaut, also von wo die Abschlüsse von Düsseldorf sind. Düsseldorf hat halt quasi fast immer innerhalb des Strafraums abgezogen oder beim Tor von Sobotka war es ja auch so, das war ja nur knapp hinter der Strafraumgrenze.
Ja, also, das war eindeutig ein Distanzschuss, der dieses Spiel entschieden hat.
Also auf jeden Fall, die durchschnittliche Torentfernung beim Schuss bei Düsseldorf waren knapp 14 Meter. Das heißt, die waren nah dran. Es gibt auch, wenn man sich die Karte anschaut, kann man bei Clubfans United auch machen in meinem Artikel. Dann sieht man, wie viele sogar in der Nähe vom Fünfer waren. Das waren ein paar Kopfbälle, aber insgesamt war schon viel, wo das die Abwehr zugelassen hat. Kann dann noch dazu tun, dass relativ viele Flanken dann auch vom Club aus gesehen, von der rechten Abwehrseite, von links beim Angriff der Düsseldorfer kamen. Das hat man ja dann beim 1-0 auch gesehen. Also da war schon defensiv, war schon wirklich vieles im Argen. Und um die andere Seite gleich zu sagen, wenn man sich dann aber anguckt, wie der Club gerade in der zweiten Halbzeit so zu Beginn und auch dann nach dem 2-1 wieder dann doch früh Bälle erobert hat und dann in Tornähe Bälle erobert hat und zum Abschlüssen dann gekommen ist, dann sieht man auch wieder die andere Seite, da hat es dann relativ gut funktioniert. Also es ist so die Mischung ist schon da, wobei ich eher dahin neige zu sagen, die Abwehr oder das Defensivverhalten war halt so, du kannst dich ja nicht beschweren, wenn von den Düsseldorfer Großchancen mehr als drei reingehen oder mehr als zwei plus das Eigentor.
Es gab noch diesen Kopfball an den Pfosten, was auch erstaunlich war, den nicht im Tor unterzubringen in der ersten Halbzeit, glaube ich. Aber ja, warum hat der Club wieder mal so zurückhaltend begonnen? Das ist ja auch so ein Thema, das wir hier häufiger haben. Und
ja. Ich wollte die ganze Diskussion auf was anderes runterbrechen. Also bin ich einfach müde. Ja, wir reden hier Woche für Woche im Prinzip immer über irgendwas anderes, aber das Endergebnis ist das gleiche. Also jetzt haben wir 2 Wochen lang mal die Abwehr gelobt, 0-0 gespielt, ganz toll, super neue Stabilität, dafür war es halt nach vorne nichts. Jetzt reden wir halt mal wieder drüber, ne? Nach vorne tolle Chancen kreiert, war ja super, aber halt hinten wieder gepatzt. Also man muss halt einfach mal sagen, letztlich passt halt das ganze Konstrukt hinten und vorne nicht. Also es ist ja egal, ob jetzt mal die Abwehr patzt oder mal der Sturm, es reicht einfach nicht. Und wir reden jede Woche irgendwie, versuchen irgendwelche positiven Dinge rauszuziehen, als wenn man am dritten Spieltag wäre, wo man sich sagt, naja, das wird schon noch und da sind ja jetzt gute Ansätze da. Wir haben jetzt 24 Spieltage und die Frage ist eigentlich Woche für Woche nur, patzt die Abwehr oder trifft der Sturm wieder nicht? Also, wisst ihr, was ich meine?
Ja, sehr schön.
Ich bin es müde, irgendwie diese ständig jede Woche zu versuchen, irgendwelche positiven Aspekte wieder rauszuziehen, die es natürlich gab. Aber wir sind doch jetzt an einem Punkt der Saison, wo das einfach nicht mehr zählt. Und wo man nicht darauf hoffen kann, dass das irgendwann jetzt dann, oh, jetzt werden sie aber stabil und werden die nächsten 5 Spiele einfach mal keinen Abwehrfehler machen oder jetzt kriegen sie noch vorne einen Lauf. Also es hakt von hinten bis vorne. Die Frage ist nur, wo es halt an welchem Wochenende mal mehr hakt. Und wenn das so weitergeht, dann reden wir in der Saison über ganz andere Sachen. Und deswegen kann ich mich jetzt auch nicht wieder dem anschließen, dass ich das Spiel ganz okay fand. Wir haben
Der Club hat wieder so in Rage geredet.
Das ja, Wahnsinn, ich bin begeistert.
Wutrede. 3-1 verloren, das nächste Spiel ist weg. Braunschweig hat gewonnen. Jetzt rächt sich wieder, dass man halt wieder nicht geschafft hat, gegen so einen direkten Konkurrenten vor einer Woche mal ein Spiel zu gewinnen. Ja, also wo führt denn das Ganze noch hin? Am Schluss steigt man ab und sagt, naja, aber es waren schon zwischenzeitlich ganz gute Ansätze.
Ganz okay.
Am 17. Spieltag hat man mal 3 Torchancen und da hat man mal zu 0. Also ich mich langweil's einfach, ganz ehrlich.
Oh. Ja, schön. Das überfordert mich, diese Wutrede. Sowas muss man doch absprechen, Uli, dass wir jetzt plötzlich wieder, ich war hier gerade noch mit diesem Augen zu und durch Dings unterwegs und plötzlich wird hier die Richtung geändert und alles brennt, der Club steigt ab. Die Spieler müssen aus der Stadt verbannt werden. Gehst du da mit, Flo?
Die Gefahr, dass man die momentan ein bisschen arg kleinredet, ja, das oder nicht so ganz sieht, das sehe ich schon auch. Also wenn man sich die Tabelle mal anguckt, ne, klar, sagt man, es sind 5 Punkte auf dem 16. Ja, so wie letztes Jahr, ja, passt schon, 2 Punkte weniger, aber Abstand ist gleich. Darf halt nicht vergessen, ne? Osnabrück.
Die haben ein Spiel weniger.
Genau, die haben ein Spiel weniger. Das heißt natürlich nicht, dass die das gewinnen. Wenn die das gewinnen, dann heißt das, Regensburg verliert. Das ist schon klar. Regensburg jetzt durch die Infektionen mit mehr englischen Wochen gesegnet. Das kann man natürlich auch alles, man kann sich schon alles so hindrehen, aber man muss halt einfach auch mal sagen, ne, wenn man sich auch mal anschaut, gegen wen es da am Ende der Saison dann geht, da kann man halt nicht davon ausgehen, dass man in den letzten Spielen so viel punktet, dass man dann der Meinung ist, ja, das wird dann schon. Ich meine, man hat in den letzten 4 Spielen, wenn ich das richtig sehe, hat man Heidenheim, Hamburg, Bochum und Hannover. Da kann man auch mal mit 0 rausgehen und dann muss man halt vorher seine Punkte gemacht haben und dementsprechend fehlt mir ein bisschen so das Bewusstsein dafür zu sagen, wir müssen jetzt das Spiel gegen Osnabrück gewinnen, weil wir müssen mit 30 Punkten in diese letzten 9 Spiele gehen, weil ansonsten wird's eng.
Ihr hört zurückgerudert den Meinungspodcast von Nordbayern.de. Ja, okay, dann ich bin ja sowieso ein Fähnchen im Wind. Ich begleite euch auf diesem Weg. Das heißt, wer muss rausgeschmissen werden?
Keiner.
Keiner?
Nein, nein, das bringt ja nichts.
Bringt, genau.
Okay. Das heißt, also doch. Also
letztlich
Augen zu und durch.
Bei dem Augen zu und durch.
Und am Ende steigt der Club ab.
Ja, das hoffen wir mal nicht, aber wie gesagt, mir war es auch wieder nach dem Düsseldorf-Spiel, mir war das jetzt einfach alles viel zu positiv. Also du hast, wie gesagt, 24 Spieltage, du hast 3-1 verloren bei einer Mannschaft, okay, die sind Siebter, aber das ist jetzt auch nicht die Übermannschaft der zweiten Liga. Ja, es hätte vielleicht auch anders laufen können, das Spiel, aber
Streakiness.
Ist es nicht anders gelaufen. Und das hat seine Gründe, warum es nicht anders gelaufen ist. Und man muss sich schon mal bewusst werden, dass man sich gerade wieder in eine Situation reinmanövriert, langsam, schon sehr bedenklich ist.
Ja.
Ja, weil man darf eben nicht vergessen, ne? Wir tun so und sagen, ja, die letzte Saison war so schlimm, und dann guckst du mal, zu dem Zeitpunkt waren wir in der letzten Saison, hat man tatsächlich 2 Punkte mehr gehabt. Ich meine, ja, das war dann viel nach dem Restart, das einfach nicht funktioniert hat, dass man da lang nicht gewonnen hat, das ist schon richtig, aber trotzdem, die hat man so desaströs im Kopf, und jetzt ist man auch wieder an dem Punkt. Es ist, wie gesagt, es hängt ganz viel von dem Spiel am Sonntag ab. Wenn man da gewinnt, denke ich, kann man verhältnismäßig beruhigt, ohne komplett abzuschalten, dann auch reingehen, dann hat man das Derby, dann hat man auch einmal eine Woche frei danach. Das ist also alles so Sachen. Aber trotzdem, man kann jetzt nicht blauäugig sein und sagen, das wird schon alles irgendwie. Dafür war auch das Spiel in Düsseldorf eben nicht so, dass man sagt, klar waren da wieder mal Ansätze dabei, auch nach vorne, aber insgesamt muss man schon sagen, es tut sich ein bisschen wenig insgesamt.
Mhm. Zumal wir das vor dem Spiel gegen Eintracht Braunschweig, glaube ich, auch schon mal behauptet haben. Das, und
wann,
das Gewinnen.
Wann hatte man wann hatte man das letzte überzeugende Spiel? Mal ehrlich. Also ohne jetzt irgendwas schlecht zu reden, Karlsruhe, waren wir uns alle einig, das war engagiert, das war Zweitliga-kompatibel. Letztlich hast du es gewonnen durch einen krassen Abwehrfehler. Darmstadt hast du gewonnen durch ein Eigentor. Zählt, nimmt man mit, kein Thema. Man hat auch spielerisch dumm verloren. Aber es ist ja, man muss ja wirklich lange zurückdenken, wo man sagt, okay, das war jetzt ein Spiel, völlig verdienter, souveräner, ungefährdeter Sieg. Glaube ich, war 6-0 gegen Wien-Wiesbaden in der vergangenen Saison.
Oder vielleicht das erste am zweiten Spieltag. Ja, und oder gegen
Ingolstadt
oder,
dann noch.
Genau, aber, oder das gegen Sandhausen am zweiten Spieltag oder so. Das war zwar nur ein 1-0, aber das war auch eigentlich relativ überzeugend.
Jedes Spiel ist doch ein Eiertanz, was in die eine oder andere Richtung kippen kann. Aber es ist doch kaum mal ein Spiel dabei, wo man mit dem Gefühl rausgeht, richtig verdient, richtig gut gemacht, keine Einwände, gute Leistung. Also,
weil diese zweite Liga so ausgeglichen ist, genau. Oder? Habe ich gelernt. Deshalb.
Das mag schon sein.
Ja,
destruktiv heute, ne?
Ja, aber du hast damit angefangen. Ich finde es ja schön.
Ich war beim Friseur heute früh. Ich habe jetzt neuen Elan und neuen Schwung.
Ja, es hat dich aber anscheinend aggressiv gemacht, dieser Besuch.
Vermutlich.
Bist du denn zufrieden mit deiner Frisur? Oder
ja,
liegt's?
Absolut.
Oder schimpfst du eigentlich deinen Friseur und nimmst den ersten FC Nürnberg nur als Vorwand? Okay.
Ich habe jetzt gerade noch mal überlegt, man könnte schon das Spiel in Osnabrück kann man
ja,
schon
eben.
Als relativ ja, okay. Überzeugend werden.
Lass ich gelten.
Ja, und gut. Paderborn war doch auch.
Ja, nicht. Aber wenn das 1-1 nicht zurückgepfiffen wird, dann weißt du auch nicht, wie das Spiel ausgeht. Also es war lange nicht so überzeugend.
Ja, Osnabrück lass ich gelten, das stimmt.
Ja.
Okay, dann unterhalten wir uns doch einfach darüber, was alles noch so scheiße war am Sonntag in Düsseldorf. Und fangen an ganz vorne. Manuel Scheffler wirkt zurzeit
ein Schatten seiner selbst.
Ja.
Muss man so klar sagen.
Warum?
Ich weiß nicht, ob es mit seiner Verletzung noch zu tun hat, aber irgendwie, ich weiß nicht, durch diese Manschette doch irgendwie gehemmt ist, keine Ahnung, aber dass man mal so eine Durststrecke hat als Stürmer, das ist nichts Neues, das passiert jedem mal. Aber bei ihm hat man mir dann auch das Gefühl, er ist in den Zweikämpfen so auch so gedanklich manchmal so langsam und kommt immer einen Schritt zu spät. Und er hat ja selber gesagt, bei dem zweiten Tor nimmt er mit auf seine Kappe, weil er den ganzen Angriff eingeleitet hat durch sein zögerliches Verhalten. Also er wirkt insgesamt, ich weiß nicht, wie so ein Fremdkörper.
Ja.
Auch das, was man eben immer zugebilligt hat, dieser bedingungslose Einsatz, das will ich ihm gar nicht absprechen, aber es wirkt alles sehr verkrampft momentan. Also mich erinnert es gerade fatal so ein bisschen an den Kollegen Frey in der vergangenen Saison, der eigentlich auch gut begonnen hat und dann irgendwann immer mehr abgebaut hat.
Sich dem Niveau der anderen angepasst.
Ja.
Du hast dieses, also erstmal verpasst er das 2-1 kurz nach dem Ausgleich, als Georg Markreiter ihm den Ball per Kopfball vorlegt, kommt er einen Schritt zu spät, kann passieren.
Kann passieren, das kann man ihm jetzt auch nicht vorwerfen. Das sind die Phasen, die ein Stürmer hat. Vor einem halben Jahr wäre er vielleicht mit der Fußspitze da noch rangekommen.
Ja.
Das will ich ihm aber gar nicht vorwerfen.
Okay.
Aber
und
insgesamt.
Dann diese Situation vor dem 2-1, Flo, die hast du ihm auch vorgeworfen.
Ja.
Ist es wirklich so krass sein? Also er sagt es ja, wie der Uli schon erwähnt hat, selbst nimmt er auf seine Kappe, aber ist es so krass sein Fehler?
Er geht halt einfach nicht entgegen, sondern es ist so, ich meine, wir haben ja das letzte Mal über unsere Fußballerkarrieren gesprochen, das habe selbst ich noch in der F-Jugend des TSV Bad Abbach gelernt. Man geht auf den Ball zu und man geht nicht, man wartet nicht, dass der Ball zu einem kommt. Und das war halt in dem Moment so. Und dadurch, dass er wartet, kommt dann so eben vorhin und bringt dann quasi den Ball direkt nach vorne über ganz wenige Stationen. Klar ist da noch ganz viel anderes. Da ist natürlich auch kein Druck auf Sobotka, was den Schuss viel gefährlicher macht, als er eigentlich hätte sein müssen und so weiter. Das kommt dann alles noch dazu. Und durchs Verschieben hinten muss dann Margreiter plötzlich gegen Borello stehen, wo ich auch sage, das ist ja vielleicht nicht das günstigste Duell, sondern da müsste eigentlich da der Linksverteidiger ins Duell gehen. Aber ist halt dann so. Aber
der war gerade asymmetrisch, der Linksverteidiger.
Ja, der war weggekippt.
Ja.
Wie auch schon beim 1-0.
Ja, da beim 1-0 waren sie auch, ja. Da in der Mitte, ja. Handwerker und Sörensen.
Ja, wobei das ja dann eher. Also, ja, da sehe ich dann eher Nikola Dovedan.
In der kann man energischer verteidigen, ja.
Ja.
Kann man überhaupt verteidigen?
Ja. So kann man es auch sagen.
Ja. An Nikola Dovedan, bitte, der Nächste, der durchs Dorf getrieben wird heute, das gefällt mir. Das ist, als wäre der Gloser auferstanden aus Ruinen.
Ja, man hatte bei Dovedan halt wirklich in den letzten Spielen so ein bisschen den Eindruck, es ist so ein ganz zarter Aufwärtstrend erkennbar, weil er doch agiler war, auch mal Torszenen hatte. Und das war halt wieder ein Rückfall in alte Zeiten, das war gar nichts, das war keine offensive Aktion, er lässt sich den Ball ein paar Mal ganz leicht abnehmen, macht dann wieder ein dummes Foul, wo dann der Sky-Reporter noch sagt, oh, einen Einsatz kann man ihm nicht vorwerfen, haha, also frage ich mich manchmal auch, was die sehen. Ja, und dann muss man wirklich sagen, da kommt ein Tim Latteier, der nach einer Minute mehr Torschüsse hat als Dovedan in einer Stunde vorher. Und da sehe ich jetzt auch kein Argument mehr, dass man sagen könnte, warum bringt man den jetzt nicht von Anfang an? Also ich möchte den Dovedan nächste Woche nicht mehr sehen. Ich möchte Tim Latta ja sehen, sage ich jetzt mal. Weil der wirklich gute, war jetzt auch nicht überragend mit Sicherheit, kann man auch nicht erwarten von ihm. Aber er hat mal einen Antritt gehabt, er hat mal einen Torschuss gehabt, er hat mal einen guten Pass gespielt. Und das reicht ja dann schon eigentlich, um sich zu qualifizieren momentan für einen Startelf-Einsatz.
Ja, unter anderem auch die gemeinsame Balleroberung mit Esker Sörensen vor
auch
dem...
Das, ja.
Vor dem 1:1.
Wenn man halt mehrere solche Spieler in der Mannschaft hat, die dann in den entscheidenden, weil ja auch der Trainer bemängelt, in entscheidenden Momenten haben wir es nicht gut gemacht. Und dann verlierst du halt das Spiel.
Mhm.
Und das waren halt diese Momente, wo halt dann ein paar Spieler und das permanent nicht gut machen. Und dann reicht es eben nicht.
Ja, wen haben wir denn noch, bevor wir dann irgendwann mal zu Tim Latteier kommen? Aber Flo, hast du, Flo, welche drei hast du dir noch aufgeschrieben?
Ich würde ganz gerne über Johannes Geis reden, der als zentraler Mittelfeldspieler 10 Zweikämpfe in 96 Minuten führt.
Mhm.
Wo ich sag,
er macht viel mit Auge.
Macht das. Genau, es ist nur Antizipation. Ja. Und also das ist das. Ballverlust, 9 Ballverluste durch irgendwelche langen Bälle oder sonst irgendwas. Also das ist halt, bei ihm merkt man, finde ich, schon auch, wenn er einen scheiß Tag hat, dann gehen halt die Dinger sonst irgendwo hin und dann ist der Ball halt sofort wieder weg. Und das ist extrem nervig. Und es fehlt halt, wenn er im Zentrum spielt, aber das ist ja schon die ganze Zeit so, du hast halt einen... Wenn er einen schlechten Tag hat, dass der einen weniger, der mit Energie und mit Wumms in die Zweikämpfe geht. Und das hast du halt, dann fehlt dir halt defensiv was. Und ich meine, dass das Tor dann auch aus dem Rückraum fällt, wo was so das 2-1, so die Positionen, das ist ja auch so ganz, ganz typisch. Ich will nicht zu viel mit Symbolpolitik machen, aber dass er sich halt bei dem Schuss dann auch noch wegdreht, das schaut halt einfach scheiße aus.
So müssen wir weiterarbeiten, hat er, glaube ich, nach dem Spiel gesagt. Also du willst dann nächste Woche Johannes Geis nicht mehr sehen?
Mich würde interessieren, wie das mit Kraus und Nürnberger aussähe, ob das denn nicht ein kultivierteres, flacheres Eröffnungsspiel wäre, ohne diese langen Seitenwechsel, den ballfernen Zehner suchen, worauf sich ja die Mannschaften halt auch einstellen können und eher drunter verschieben können und so. Also es wäre ganz interessant, weil ich fand nämlich genau die Phase, wo dann auch Möller-Deli auf links war und dann Latteier auf rechts und Nürnberger und so die drei kombiniert haben, Borkowski noch mit eingebunden haben, das fand ich eigentlich die Phase, wo es spielerisch am besten war.
Ja, aber die interessiert uns heute ja nicht.
Wir wollen ja Verbesserungsvorschläge trotzdem machen,
ja,
oder?
Ja, ja, okay. Noch einen?
Ja, Tim Handwerker fand ich auch nicht gut.
Ja,
Ja. Das ist jetzt auch schon seit...
Auch keine zwei Meinungen, aber ja,
das ist seit Wochen alles. Thema, genau.
Und Oliver Sarg, wenn wir schon dabei sind, dass niemand schon ausheut, habe ich mich phasenweise auch gefragt, was er für eine Position spielt. Also mit Rechtsverteidiger hatte das dann phasenweise auch nicht viel zu tun, weil er einfach nicht da war, wo er nach meinem Dafürhalten stehen müsste. Der Zwölfer, wer war es am Anfang? Petersen. Die Aufstellung nicht mehr, Petersen, genau. Der hat ja völlig freie Bahn manchmal gehabt. Das Eigentor will ich ihm nicht angreifen, mein Gott, das ist dann Pech. Also da kann er nichts dafür, der versucht er zu retten. Und er hat ja auch der Trainer gesagt, das war dann auch nicht mehr relevant für den Spielverlauf. Aber so die Abstimmung mit den Kollegen da hinten und Stellungsspiel fand ich jetzt schon auch eher gewöhnungsbedürftig.
Also das ist, der hat ja öfter diese Szenen gehabt, wo er nach innen eingerückt ist, wo dann quasi genau. der quasi über die linke Angriffsseite bei Düsseldorf kam, der dann völlig frei war. Das sind halt auch so Sachen, das darf dir eigentlich nicht passieren, dass du den so frei lässt. Die Orientierung, dann auch das Tempo, also es ist halt einfach, ja, da fehlt es halt einfach. Das Problem ist ja nur, dass Enrico Valentini, der orientiert sich zwar nicht ganz so weit nach draußen, aber energisch verteidigt hat er ja in den letzten Wochen halt auch nicht. Also
Latteier
auf alle Positionen.
Schleusener würde ich noch mit reinschmeißen. Ja, wobei, da, ich weiß, muss dieser Kopfball in der Nachspielzeit, muss er den zwingend ins Tor?
Ich glaube, er hat einfach nicht damit gerechnet, dass da noch ein Düsseldorfer kommt und ihn von der Stirn klaut.
Ja, und er hat halt die kompliziertere Übung. Er muss ihn da irgendwie...
Er muss ihn drücken, den Ball.
Und ja, reinbringen und der Düsseldorfer kommt mit noch mehr Anlauf und muss ihn bloß irgendwie drüber, daneben, sonst was köpfen. Aber auch hier Gegenmeinungen erlaubt. Also ich fand die vergebene Chance jetzt nicht so schlimm.
Ja, also der kommt ja kaum hoch und also springt da so halb und
mit weg.
Ja. Na, das war
Schleusener, du bist raus.
Ja, ich meine, wahrscheinlich ist besser so, weil ich weiß nicht, ob er nicht doch im Abseits gestanden wäre, so hast wenigstens noch eine Ecke gekriegt und ach, ich weiß es nicht. Bei Schleusener steht halt bei mir 11 Minuten, 3 Aktionen, keine davon erfolgreich. Mhm. 3 verlorene Zweikämpfe, 1 Ballverlust, das ist halt einfach, also Schuranov war besser in der gleichen Zeit.
Jetzt, dann machen wir doch mal eine Aufstellung für nächste Woche, dieses Spiel gegen den VfL Osnabrück. Tor darf Matenja bleiben?
Ja, es gab wohl auch Diskussionen beim ersten Tor, von wegen, da kommen halt dann wieder die Sachen Torwart, Strafraumbeherrschung, aber da stehen 2 Abwehrspieler an dem Mann. Also,
ja.
Da wäre ich als Torwart jetzt auch nicht raus. Also, ein bisschen muss man sich auch auf der Abwehr verlassen können. Wenn die dann beide nichts machen, dann bist du als Torwart, kannst du ja nichts machen. Also da gebe ich ihm keine Schuld.
Also Martinia spielt.
Ja.
Dann Rechtsverteidiger. Vorschläge.
Ja, doch Valentini wieder.
Flo will nichts dazu sagen.
Dem
gefällt dieses Aufstellungsspiel nicht, aber wir ziehen es jetzt durch die Innenverteidigung. Georg Markreiter und Lukas Mühl.
Ja. Ja, dann kannst du aufs Rechtsverteidiger Mario Suva aufstellen.
Okay. Also Valentini auch raus. Linksverteidiger?
Leines.
Oha. Oh. Weil
Tim Handwerker Pause braucht.
Und du mal ein überzeugendes Spiel von Leines.
Von Leines Rosenlöcher sehen will. Ja. Nein, aber das ist jetzt nur so halb unernst gemeint. Also,
todernst.
Ich bin tatsächlich der Meinung, dass Handwerker einfach mal eine Pause braucht. Der wirkt völlig neben sich. Kündigt großer Duell mit David Raum an, um den Platz bei der U21-EM, wo ich sage, ja, hallo, hast du den David Raum irgendwie in den letzten Wochen mal spielen sehen und vergleichst dich ernsthaft mit dem? Also das ist irgendwie, ne, David Raum spielt nächstes Jahr auf jeden Fall Bundesliga, Tim Handwerker, wenn er Pech hat, spielt dritte Liga. Und das sagt glaube ich, einfach alles. Also dementsprechend Pause, dann darf halt Leines das mal probieren, mei.
Mai ist eine sehr schöne Zusammenfassung.
Ist Ascher, wurscht, alles.
Ja, genau. Okay, das defensive Mittelfeld haben wir gerade schon gemacht. Tom Kraus und Fabian Nürnberger. Dann die beiden Zehner.
Ja, immer Latteier und Möller-Deli.
Ja.
Also ich fand, Möller-Deli war ja der Einäugige unter den Blinden. Weiß nicht. Das war jetzt auch keine überragende Leistung, aber das ist einer, bei dem man das Gefühl hat, wenn er mal den Ball am Fuß hat, er kann auch mal an zwei Leuten vorbeigehen, er kann auch mal einen Pass spielen, man die eine Chance vergibt auch relativ kläglich, da verspringt ihm dann der Ball, aber das war ja trotzdem noch einer der wenigen Lichtblicke, ohne dass er gut war. Also der darf auf jeden Fall weitermachen, der ist auch noch nicht so lange da, der hat ein bisschen Welpenschutz.
Okay.
Und Latteier, finde ich, hat sich mit der halben Stunde durchaus empfohlen, also
findest du auch?
Ja, so? ja. Gehe ich mit.
Was ich, jetzt ist es 12.04 Uhr, in ungefähr einer Stunde telefoniere ich mit Tim Latteier. Willst du ihn nochmal ein bisschen vorstellen, wie du ihn bei der U21 vor allem erlebt hast?
Ja, ich habe ihn da eigentlich als jemanden erlebt, der viel Zug zum Tor hat, meist über die linke Seite gekommen ist, er mit dem Ball am Fuß umgehen kann, einfach auch einen guten Abschluss hat, also so all das, was er als Rechtsverteidiger bisher nicht zeigen konnte, aber dann gestern eben schon so in Ansätzen, also auch dieser Ball auf Scheffler, wo er dann meiner Meinung nach zu Unrecht das Offensiv-Foul gegen sich gepfiffen kriegt,
ja.
Der Scheffler. Das sind so Bälle, die er durchaus spielen kann. Oder auch die Balleroberung vom 1-1 mit Sörensen zusammen. Das ist so seine Spielweise. Das ist nicht immer ganz präzise, das ist aber völlig klar. Manchmal fehlt er auch noch so ein bisschen die Körperlichkeit, aber er ist auf jeden Fall so mit Zug zum Tor gesegnet und ist auf jeden Fall von der Unbekümmertheit her jetzt noch ein Stück stärker und besser als manche andere. Also
er macht sich keine Platte, hat der Trainer über ihn gesagt. Also,
interessante Sprachbild.
Ja, finde ich auch. Okay, aus Scheinfeld kommt Tim Latteier.
Der Papa hat
für den TSV Vestenbergskreuth gespielt, ja. In der Regionalliga sogar einigermaßen regelmäßig. Deshalb wäre Tim Latteier, wenn ich das richtig gelesen habe, fast bei der Spielvereinigung Greuther Fürth gelandet als Kind. Die hatten aber keinen Platz mehr in ihrer U so und so und deshalb ist er dann zum Club. Also
zweite Wahlclub, so weit sind wir.
Ja, genau. Und ja, ganz vorne, Borkowski, Entschuldigung.
Borkowski darf bleiben. Mhm. Ich glaube, dem tut das Tor auch gut. Also am Anfang hat er zwei Gelegenheiten, wo er dann noch ein bisschen Übersicht fehlt oder auch so die letzte Entschlossenheit, aber das Tor macht er dann schon gut. Und es ist auch einer, muss man sagen, guter Transfer in der Winterpause. Auch noch Luft nach oben sicherlich, aber der ist 19 Jahre alt. Also da gibt es jetzt mit Sicherheit am wenigsten auszusetzen. Das war in Ordnung.
Und nebendran stellen wir dann...
Hoffen wir auf Lohkämper. Die Frage, wie der nach so einer langen Pause dann zurückkommt und ob das dann gleich von Anfang an. Und glaube ich ja auch nicht. Also das sind ja auch immer wieder Rückschläge. Und wenn der immer noch nicht beschwerdefrei mal durchtrainieren kann, wird es wohl auch schwierig mit Wettkampf. Aber so langsam gehen da halt dann auch die Optionen aus. Also bei Scheffler bin ich auch der Meinung, eigentlich bräuchte er mal eine Pause. Aber die Alternativen sind natürlich rar. Vielleicht will ich mal mit Schuranov probieren. Ich weiß es nicht, ob das erfolgsversprechend ist. Bei Schleusener hat man auch den Glauben ein bisschen verloren.
Ja, bei Schuranov da merkt man schon noch den Jugendspieler natürlich noch ein bisschen mehr als bei den anderen. Andererseits, wenn er vielleicht auch einmal mehr als nur 10 Minuten bekäme, dann sähe es vielleicht auch schon wieder anders aus. Weil man hat ja bei der einen Chance schon gesehen, er hat halt trotzdem ein unglaubliches Gespür dafür, wo er stehen muss. Mhm. Also das ist ja durchaus eine Position zum Abschließen. Klar ist der Abschluss dann nicht so wahnsinnig gut, aber trotzdem, er ist da. Und von daher vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit wäre vielleicht gar nicht schlecht. Andererseits verstehe ich schon auch, wenn der Trainer sagt, naja, schaut ihn euch an. Er ist halt einfach noch nicht ganz so weit.
Ich erinnere mich jetzt gerade daran, dass mir letzte Woche ein Leser der Nürnberger Nachrichten oder der Nürnberger Zeitung einen sehr langen Brief geschrieben hat, in dem er sich darüber beklagt, dass ich alles zu negativ sehe rund um den ersten FC Nürnberg. Ja. Und dass ich doch bitte etwas hoffnungsvoller die Situation und den Club beschreibe, weil das sich ja auch auf die Mannschaft auswirkt, wenn immer das Negative erwartet wird, dann tritt es auch ein, das Negative. Ja, ich hoffe mal, der hört nicht diesen Podcast. sonst gibt's noch, weil wir haben uns dann einigermaßen verständigen können, aber naja. Grüße an dieser Stelle.
Ja, okay. Aber die haben ja beim Club genug Menschen schon, die wirklich immer versuchen, das Positive rauszuziehen. Dann müssen wir das nicht auch noch wir machen.
Okay. Mist. Also nie wieder ganz okay, sondern habe jetzt immer
volle Pulle drauf.
Feste drauf.
Okay. Nein, ich finde schon, dass das so ein Punkt ist, wo man auch mal wieder ein bisschen wachrütteln darf. Mhm. Wie gesagt, mir war das alles zu positiv nach dem Spiel.
Ja, okay. Also wir sehen schwarz für die nähere Zukunft. Da passt ja dann gleich, dass wir noch über einen möglichen neuen Sportdirektor sprechen können. Falls wir dieses Fortuna-Spiel jetzt nach diesem Rant mal abhaken wollen, oder haben wir noch irgendjemanden zu beschimpfen vergessen? Nee, sonst könnten wir mit Dieter Hecking weitermachen.
Mit beschimpfen meinst du?
Ja. Olaf Rebbe vermeldet die Bild-Zeitung zumindest, soll Sportdirektor in Nürnberg werden. Rebbe hat mal in Wolfsburg gearbeitet und hat es dort geschafft, diese mit VW-Milliarden zugestopfte Mannschaft zweimal fast in die zweite Liga zu führen, als Sportvorstand, Direktor, was auch immer. Wurde damals auch sehr kritisiert für seine Kaderplanung und für die enormen Ausgaben, die in diese Witzmannschaften dann gesteckt wurden. Und soll jetzt, wenn das alles so stimmt, in Nürnberg zuständig werden für die Kaderplanung. Geile Idee oder nicht so? Ja,
ich glaube, man muss ihn schon freisprechen von dem ersten Relegationsdesaster, weil da übernimmt er ja im...
Von Alofs,
der hat vorher Hacking rausgeworfen. Er hat dann Valerian Ismail als Trainer, hält dann erstmal an dem fest und er tauscht ihn dann doch irgendwie durch Andris Jonker aus und dann bleiben sie halt irgendwie drin und dann im zweiten Jahr, da kann man ihm dann schon vorwerfen, dass er mit Jonker, mit Schmidt und mit Labbadia gleich drei Trainer braucht und dass da die quasi so gesehen ja durchaus Parallelen zum ersten FCN da sind, dass man nämlich sagt, ja, man hat da unterschätzt, was nach einer Saison Relegation dann doch, was das heißt und dann halt nochmal in die gleiche Situation gekommen ist. Und dann haben sie sich ja wieder über die Relegation gerettet. Also
ja.
Dementsprechend, ja, ich denke, ist so ein bisschen schwierig. Andererseits kann man natürlich auch sagen, die Arbeit vorher als Mann in der zweiten Reihe war gut oder war ordentlich, gerade als so lange Hacking da mit dabei war. Ich meine, ich glaube, das war in der Zeit, wo sie auch Pokalsieger werden. Also das ist ja zumindest sowas. Und das, dann kann man sagen, er geht ja jetzt auch wieder in die zweite Reihe, bringt ziemlich gutes Netzwerk mit, was man so hört. Also das ist ja dann durchaus positiv. Andererseits bin ich von der Sportdirektor-Idee insgesamt nicht begeistert, weil was bringt mir der Sportdirektor, was der Sportvorstand nicht macht?
Ja, genau. Das ist doch dann tatsächlich die Frage. Was macht dann eigentlich Dieter Hecking, wenn Olaf Rebbe oder Uli Dickmeier fortan die Mannschaftszusammenstellung plant?
Die Frage ist halt wirklich, ob Hecking sich doch jetzt inzwischen eingestehen musste, das wird er natürlich wahrscheinlich uns gegenüber so nicht bestätigen, aber ob er die ganze Aufgabe vielleicht ein bisschen unterschätzt hat. Also was hier so, es ist ja trotzdem eine neue Position für ihn, eine neue Rolle. Klar, er hat seine Kontakte, er ist in der Branche lang dabei, er hat sicher auch sein Netzwerk und hat von Fußball mit Sicherheit mehr Ahnung als wir, will ich ihm gar nicht absprechen, aber dass da eben doch ganz viel mehr dran hängt. Und es war ja am Anfang so, dass er dann doch eher meinte, das erstmal alleine ganz gut machen zu können. Da war dann auch die Rede davon, dass ja dann auch die Kompetenzen klar geregelt sein müssen und dass man sich dann ins Gehege kommen darf. Und klang das eher so, als wenn er das eigentlich alles gar nicht selber im Griff hätte. Und wahrscheinlich hat er inzwischen aber doch gemerkt, auch mit Blick auf den Saisonverlauf und auf die winterliche Transferphase, die ja auch nicht das gebracht hat, was wir uns vielleicht so erhofft hatten, dass er vielleicht ein wenig Unterstützung brauchen kann. Und ja, insofern finde ich es dann vielleicht wieder gar nicht so verkehrt.
Ja, aber das ist doch eher, also wenn man vor dieser Saison über den Sportvorstand Dieter Hecking nachgedacht hat, dann habe zumindest ich doch eher seine Qualitäten in dem Gebiet gesehen, das er jetzt dann offensichtlich abgeben will, nämlich die Kaderplanung. So oft Kader habe ich noch nie innerhalb von 40 Minuten gesagt wie jetzt. Aber ja, also für mich klingt das alles seltsam.
Ich finde es, also vor allem, wenn man überlegt, ich meine, Olaf Rewe kostet jetzt Geld, weil man ihn von PAOK Saloniki holt. Und wer den Präsidenten von PAOK kennt, weiß, dass der ordentlich verhandelt. Notfalls auch mit der...
Kein Mensch kennt den Präsidenten von PAOK.
Das ist der mit der Dings, der mit der gezogenen Pistole aufs Spielfeld ist.
Ah, okay. Ja.
Gut. Also der sagt Legende. Wahrscheinlich den meisten Leuten schon was. Ja. Und dementsprechend, und PAOK hat auch, also der Mensch hat Geld, das heißt PAOK hat auch Geld, die müssen nicht hergeben. Du kriegst den auch nicht irgendwie raus, weil die seit Wochen kein Gehalt zahlen, was vielleicht manchmal eine Möglichkeit wäre.
Gibt es vielleicht eine Ausstiegsklausel?
Ja, ich kann nur sagen, Ioannis Amanatidis hat ja dort bei PAOK schon hingeschmissen, der Ex-Förder, weil eben jener Präsident dann den Trainer verkauft hat an Palmeiras und dann den U19-Trainer zum Chef gemacht hat. Also man sieht dann auch, was da abgeht. Also vielleicht auch einer der Gründe, warum Rewe dann doch wieder zurück will. Mhm. Aber du siehst halt einfach, zusätzlich, das kostet Geld. Und ich meine, der wird jetzt vom Gehalt her, der war ja mal als Sportvorstand hier im Gespräch, der wird jetzt vom Gehalt her auch nicht wenig verdienen. Und wenn du dann siehst, du musst es also dann quasi dadurch einsparen, dass du halt andere Personen, ich denke jetzt da an Florian Mayer oder an Kevin Cruickshank oder so, dass die halt dann nicht mehr da sind, dann verlässt du dich eigentlich wieder im Scouting auf so das Prinzip Bornemann, dass du halt sagst, du hast zwei Leute oder einen und scoutest, also hast dann quasi dein ganzes Gehalt gebunden in einer Person oder in zwei Personen, statt breit zu streuen. Also das finde ich schon relativ schwierig, verbunden mit der Tatsache, ja, was ist denn jetzt eigentlich mit anderen Formen von Scouting? Du kannst ja seit einem Jahr eigentlich nicht in Person scouten. Was machst du denn dann eigentlich noch? Also da gibt es dann durchaus so Haltungen, dass man einen Spieler mal gesehen haben muss, bevor man ihn verpflichtet. Das geht halt momentan nicht und vielleicht löst man sich dann auch davon, aber ich habe so das Gefühl, in Nürnberg löst man sich davon eher weniger.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man beim Club jeden Spieler mal gesehen hat, den man so verpflichtet hat in den letzten 20 Jahren.
Ich befürchte schon. Aber du hast jetzt die Bewerbungsrede von Florian Zenger als Sportdirektor unterbrochen, Uli. Wie kann denn das passieren? Weiter, Flo, weiter. Sag, willst du deine Handynummer?
Meine Handynummer, der Nils Rosso hat meine Handynummer, der kann mich anrufen.
Okay.
Nein, ernsthaft, ich denke, man ist da an einem ganz entscheidenden Punkt und das muss man, glaube ich, auch an der Stelle einfach mal sagen. Wenn du jetzt an der Stelle nicht irgendwann auf den Zug aufspringst, dass du Scouting verlagerst, auch weg von dem reinen Personendings, dann bist du irgendwann wie die alten Männer in Moneyball, die drüber reden, dass du den Spieler nicht holen kannst, weil der hässliche Freundin hat, also hat er kein Selbstbewusstsein. Dann bist du halt auf dem Level und auf dem Level Scouting im 21. Jahrhundert zu machen, geht halt einfach nimmer und dann bist du irgendwann abgehängt und dann hast du zwei, drei Vereine, die halt kreatives Scouting wie Hecken in Schweden, wie Midtjylland in Dänemark, wie Brentford in England machen. Und irgendwann hast du in Deutschland auch so einen, der überholt dich und momentan bist du als erster FC Nürnberg halt der erste Verein, der rausfliegt aus der zweiten Liga. Und dann hast du, und wenn's die Spielvereinigung Bayreuth oder was weiß ich, Schweinfurt oder Aschaffenburg oder der SC Verl oder Türkgücü München ist, irgendeiner von denen rutscht hoch, du rutscht raus, weil du eben nicht effektiv im Scouting arbeitest, weil du stattdessen immer noch auf ein Modell setzt, das auf Personen bezogen ist und nicht auf eine breite Infrastruktur und auf ein kreatives Netzwerk, weil du halt dann doch andere Leute holen müsstest eigentlich und vielleicht auch mal woanders hingucken müsstest.
Also diese Podcast, ich hab große Sorge, dass wir gerade gar nicht aufnehmen.
Aber den designierten Sportdirektor auch zerstört.
Den Sportverstand dazu.
Ja.
Den Verein als solchen. Das, also großartig.
Und die Spielvereinigung Bayreuth in dem Podcast endlich mal erwähnt zu haben. Danke, Flo. Hat mich besonders gefreut.
Wobei ich da eher die Spielvereinigung Weiden sehe, aber naja.
Wir können da über ganz viele, ich bin mir relativ sicher, mit ordentlichem Budget kriegst du jeden Regionalligisten in Bayern in die zweite Liga.
Challenge accepted. Wer trägt das Budget zusammen? Ja.
Also ich würde mich versuchen, so ab 20 Millionen bin ich locker dabei.
20 Millionen im Jahr? Wobei das allein deine Gehaltsforderung ist wahrscheinlich, oder?
Genau.
Ja, okay. Ja, gut. Also es braucht keinen Sportdirektor.
Ich bin der Meinung, das ist ganz, ganz ehrlich, ganz dezidiert, nein, braucht's nicht. Mhm. Nicht in der Form, sondern wenn, dann lieber in andere Formen der Infrastruktur stecken als in Personen.
Okay. Uli?
Rebbe, geh weiter.
Das R ist stumm.
Ja.
Zenge, das fand ich sehr schön letzte Woche. Gut, oh ja. Also wir brauchen eine neue Mannschaft. Schneiden. Ich muss unbedingt. Der erste FC Nürnberg braucht eine neue Mannschaft. Er braucht keinen Sportdirektor und steigt am Ende wahrscheinlich ab. So würde ich das jetzt mal zusammenfassen.
Es sei denn, das Kadepp Triumvirat übernimmt noch rechtzeitig.
Ja, genau. Okay. Ja. Gut, dann machen wir noch einen Gerch und dann telefoniere ich irgendwann noch mit Dieter Hecking, um ihm das alles so auszurichten.
Mach das, bevor der Podcast online ist vielleicht.
Auf jeden Fall. Ich habe wieder mal keinen Gleich vorbereitet, aber ich bin in Zusammenarbeit mit meinem Freund Roland Fischer auf einem sehr guten Weg. In spätestens 3 Jahren werde ich den ersten Gleich präsentieren können. Dafür hat natürlich Florian Zenger, aber wir müssen noch auflösen und singen.
Ja.
Von letzter Woche, Uli.
Singen?
Ja. So einfach war das?
Diese so einfach war das.
80er waren auch eher einfältig, ja, was so Fangesänge betrifft. René Botteron war der Gerch von letzter Woche.
Haben doch einige erraten dann.
Ich nicht.
Die älteren Semester.
Florian Zenger hat gegoogelt.
Ich habe aufgegeben irgendwann. Also ich habe den Namen vor letzten Montag in meinem Leben noch nicht gehört. Mhm. Gebe ich ganz ehrlich zu.
Wahnsinn.
Ja, ich bilde mir ein, dass ich ihn schon gehört habe, aber.
Also ich habe ihn noch spielen sehen.
Wäre im Leben nicht drauf gekommen. Und der nächste, der jetzt kommt, ist schon wieder so kompliziert, dass ich mich wann hast du ihn mir geschickt, Flo?
Am Mittwoch.
Am Mittwoch, seit Mittwoch über mich, über die Welt, über Florian Zenger und über den ersten FC Nürnberg ärgere. Da sollte ich mir vielleicht Benny Wolf zum Vorbild nehmen. Der ist nur noch eine Stunde.
Solange du nicht Benny Fuchs zum Vorbild hast, ist alles gut.
Okay. Wer ist Benny Fuchs?
Der Mr. 3:1 aus der unsäglichen Sportwettenwerbung.
Was aber lustig war, weil gestern dann irgendjemand auf Twitter geschrieben hat, dass dieser Benny Fuchs wohl noch nie Clubspiele gesehen hat, sonst würde er nie auf 3:1 tippen und zack,
zack,
geht's 3:1 aus. Ja, tja. Auch noch Werbung fürs Glücksspiel gemacht.
Ja, wir haben ja den Anbieter nicht genannt.
Das ist richtig. Wettet nicht auf den ersten FC Nürnberg. Das ist
nur immer dagegen, das ist schöne Altersvorsorge.
Es gibt tatsächlich Kollegen, die das so handhaben, dass sie immer auf Niederlagen tippen, weil es ihnen dann bei einem Clubsieg wurscht ist, das verlorene Geld, und verliert der Club, wird ihr Ärger dadurch etwas gemildert, dass sie Tausende an Euro einstreichen.
Habe ich jetzt zeitlang auch gemacht, ist aber auch nicht befriedigend.
Ist auch nicht befriedigend, ne? Über Bier haben wir heute noch nicht gesprochen, aber naja, muss ja nicht. Außer, dass Uli Dickmeier mir noch einen Kasten schuldet. Das ist Wahnsinn.
Ich hab's im Notizkalender.
Ich freue mich schon auf diesen Jahrestag, wenn sich das erste Mal jährt. Das wird großartig. Da lasse ich mir was Besonderes einfallen. Vielleicht schenke ich dann dir einfach einen Kasten. Ich kapituliere. Okay, los, Gerch.
Gerch. Entweder es klappt jetzt mit dem Profifußball oder ich muss mich eben beruflich umorientieren. Ich habe jedenfalls keine Lust, irgendwo in der Regionalliga zu spielen und dann mit 30 Jahren nicht zu wissen, wie es weitergeht. Gab Gerch nach seinem Profidebüt zu Protokoll. Spoiler, das hat nicht wirklich geklappt. Ganze 2 Zweitligaspiele hat Gerch gemacht. Und das, obwohl er für 4 der derzeit 10 bayerischen Profivereine in seiner Karriere gespielt hat. Immer in der ersten Mannschaft. Diese Zweitligaspiele bestritt Gerch für den Club. Als er für die Profis debütiert, hat Gerch davor bereits 50 Spiele für die zweite Mannschaft des Clubs gemacht. Dort war sein Trainer der Vater eines Spielers gewesen, mit dem er beim Profidebüt dann auf dem Platz stand. An jenem Montagabend, Als er 3 Minuten zum Einsatz kam, war er der einzige Einwechselspieler des FCN, der nicht vorher oder nachher deutscher Nationalspieler wurde. Vor dem Spiel hatte Gerch schon vor Verwirrung gesorgt, da der Kommentator des Spiels sich bei der Pressestelle des FCN erkundigt hatte, ob dieser Gerch aufgrund seines Nachnamens denn jetzt Nigerianer oder Kameruner sei. Die Pressestelle klärte auf, dass Gerch Oberbayer sei und auch keinerlei familiäre Verbindungen ins Afrika südlich der Sahara habe.
Ich habe ihn.
Schreiben musste ihn mir.
Ja. Gerch blieb bei seinem Einsatz am 4. Spieltag, nach seinem Einsatz am 14. Spieltag im Profikader, wurde beim Hallenturnier in Riesa Torschützenkönig und bestritt nach der Winterpause in einem Spiel vom 13. Spieltag seinen 2. und letzten Einsatz für den FCN. Am Ende wurden Gerch wahrscheinlich die von seinem Trainer attestierten Schwächen im Defensivverhalten zum Verhängnis. Gute Linksfüßler sind schließlich rar, hatte Gerchs Trainer ihm noch attestiert. Doch Gerch, der gelernte Industriekaufmann, setzte sich nicht durch. Zu Beginn der kommenden Saison, Gerch war inzwischen wieder Teil der 2. Mannschaft geworden, wechselte in die Oberpfalz, wo er 2 Jahre lang in der Regionalliga Süd, damals noch drittklassig, die Fußballschuhe schnürte, ehe es zurück nach Oberbayern ging, wo 2 weitere Spielzeiten in der Regionalliga folgten. Danach war nicht mit Fußball Schluss, aber mit Versuchen, höherklassig Fuß zu fassen. Der FC Falkenmarkt Schwaben, der BC Eichach und der TSV Eindling bildeten die abschließenden Stationen seines Fußballerlebens. Dennoch ist Gerch bis heute dem Sport verbunden. Er ist Bildungsreferent des DJK Sportverbands der Erzdiözese München und Freising.
Der Wahnsinn, dieser Dickmeier hat zwar sich den Vornamen gespart, aber...
Soll ich dir den auch noch schreiben?
Ja, ich glaub's dir einfach. Das ist herzlichen Glückwunsch. Ich weiß zwar nicht, ob es stimmt, aber auch da wäre ich mal wieder im Leben nicht drauf gekommen. Wir machen es so, Uli, wenn du die nächsten 20 Gerchs errätst, dann erlasse ich dir den Kasten und kauf dir stattdessen einen.
Ein echter Anreiz.
Ja, also jetzt noch 19. Okay.
Ich hab's notiert.
Gut.
Bei der Gelegenheit können wir den Kollegen Westgate mal grüßen, weil der den Gerch nämlich sehr schnell erraten würde.
Ja. Weiß ich. Ja. Grüße. Grüße an dieser Stelle. Gut, sonst noch jemanden grüßen oder so? Haben wir irgendwas vergessen? Bestimmt.
Alles liegt in Schutt und Asche.
Ja.
Die Woche hat gut begonnen.
Ich hatte mich auf einen gemütlichen Mittagsplausch eingestellt, aber naja. So war es doch auch ganz nett. Jetzt, ja, arbeiten wir ein bisschen alle.
Ja.
Und dann...
Sag Tim Latteier einen schönen Gruß.
Ich sag Tim Latteier einen schönen Gruß. Wünsche noch
ich
einen...
VfL Osnabrück-Spiele.
Für die Gegnervorschau in Nürnberger Nachrichten und Nürnberger Zeitung und auf nordbayern.de. Du hattest auch für Fortuna Düsseldorf natürlich eine geschrieben und da stand, glaube ich, drin, sie sollen wieder so druckvoll pressen, haben sie sich nicht dran gehalten.
Pressing und auf Flanken achten. Naja, lassen wir das.
Gut. Wir empfehlen dem ersten FC Nürnberg noch ein Zeitungsabo und die Texte von Florian Singer, wünschen einen weiterhin frohen feministischen Kampftag heute und hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.